Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Ja, und wir senden heute quasi live vom Starnberger See, wo mein heutiger Gast sitzt. Sie ist weibliche Fidemeisterin, deutsche Meisterin im Schnellschach 2015 und ja, Geschäftsführerin einer Firma, die sich mit Lerninhalten befasst. Und ja, ich begrüße Anita Stangl. Hallo Anita.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung, Michael. Ich freue mich, dass ich heute bei euch dabei sein kann.
Ja, Stichwort bei euch. Ich muss hier gerade nochmal, das Licht ist so ein bisschen komisch heute. Ich habe noch nicht die perfekte Einstellung gefunden. Der Jonathan Karlstedt ist natürlich auch wieder dabei, aber er verspätet sich einige Minuten, lässt sich entschuldigen. Aber ich denke, er wird dann nachher gleich dazu stoßen. Ja, Anita, ich habe ja quasi das zweite Mal schon fast mit dir das Vergnügen. Du warst schon mal im Schachgeflüster-Podcast. Da hatte ich allerdings der Harald interviewt, nicht ich. Aber ich habe danach noch einen Artikel drüber geschrieben in der Zeitschrift über dich. Und da ist mir ein Satz von dir aufgefallen, ein Zitat. Mein Steuerprüfer sagt, ich bin eine globale Persönlichkeit, hast du damals gesagt. Was ist denn mit der globalen Persönlichkeit gemeint und was hat das vielleicht auch mit Schach zu tun?
Naja, ich habe ja zwei große Hobbys, also den Schachsport natürlich und auch das Tango-Tanzen. Und wenn ich dienstlich unterwegs bin, dann ist es eigentlich immer so, dass ich auch zu einem Schachturnier gleichzeitig fahre oder zu einem Tango-Event. Und das ist dann natürlich schwierig zu beurteilen, ist das jetzt eine Dienstreise oder bin ich da zu meinem Vergnügen? Und deswegen ist mal dieser Begriff gefallen, eine überall unterwegs seiende Persönlichkeit, wo man nie sagen kann, ist das jetzt dem einen zuzuordnen oder dem anderen zuzuordnen. Es gibt eigentlich keine Reise, die ich mache, die nicht entweder mit Schach oder Tango zu tun hat und die auch gleichzeitig irgendeinen dienstlichen Hintergrund hat.
Ja.
Wenn ich jetzt in 2 Wochen nach China fliege, werden wir sicherlich dort Tango tanzen. Wenn ich nächste Woche nach Sachsen fahre, es ist ja jetzt der große Gipfel und da in dem Rahmen ist ja die Seniorenmeisterschaft, wenn ich dahin fahre, dann werde ich sicherlich am Wochenende Schach spielen, aber in der Woche natürlich unsere Kunden in Sachsen besuchen.
Okay, ja, das ist clever, das miteinander zu verbinden. Stichwort China, da gibt's auch eine nette Geschichte, wo ihr mal Salami eingeschmuggelt habt nach China. Erzähl doch mal davon.
Ja, das ist wirklich schon ein paar Jährchen her, ich glaube 30 Jahre. da hatte ich das große Glück mit dem deutschen Team, das war der Uwe Bönsch, Großmeister, und mein verstorbener Mann Markus Stangl, durften wir zu dritt nach China reisen und dort Deutschland vertreten. Und die beiden haben erst ein Großmeisterturnier gespielt und danach haben wir zu dritt noch ein Open mitgespielt. Open in Anführungszeichen, weil in China ein Open ist kein normales Open, sondern da spielen dann trotzdem nur Top-Spieler aus China mit, was für mich relativ schwierig war. Ja, ich glaube, ich habe da 1,5 Punkte aus 13 Partien geholt. Das war mein schlechtestes Turnier jemals. Ja, und da war die Verpflegung doch durchaus schwierig und ich war total erstaunt, weil Uwe war so genial und hat tatsächlich eine Salami eingeschmuggelt, eine ungarische köstliche Pik-Salami. Und wir haben uns jeden Abend bei ihm im Zimmer getroffen und jeder durfte dann eine Scheibe naschen, sodass wir uns die, ich glaube, es waren 3 Wochen tatsächlich mit dem kleinen Gruß aus der Heimat sozusagen über Wasser gehalten haben.
Ja, das ist ja schön. Aber was du gerade gesagt hast zu den Chinesen, also dass die Inder alle so unterbewertet sind, ist mir klar. Und wenn man in Indien ein Turnier spielt, dass man da Elo-Punkte loslässt. Wie ist es in China? Ich dachte, die spielen da alle dieses chinesische Jiangqi oder so. Sind die auch alle so unterbewertete Schachspieler?
Ob sie unterbewertet sind, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sie extrem ehrgeizig sind auch. Also wir waren da in einem riesen Schachhaus. Und da gab es einen Raum neben dem anderen und die Räume waren belegt von Spielern, die dort für sich trainiert haben. Also die saßen da und haben die ganze Zeit Bücher studiert und waren super fleißig und das den ganzen Tag eigentlich. Also das war schon erschreckend, das war wie so eine Aufzuchtstation. Und das hat mich damals echt fasziniert, dass man so fleißig an einem Stück, an einem Thema dran ist. Das ist ja hier eigentlich undenkbar, dass es dafür ein ganzes Haus gibt, wo man in kleinen Zimmerchen Leute hat, die alle an einem Thema arbeiten und fleißig trainieren. Und das fand ich schon beeindruckend damals.
Hm. Was du gerade erzählst, in China diese Disziplin auch und diese ja fast schon zu viel Strebsamkeit, das erinnert mich ans Tischtennis. Da ist es ja auch so, die Chinesen sind ja im Tischtennis Weltklasse und da gibt es auch schon kleine Kinder, die da trainieren wie die Verrückten. Und der deutsche Tischtennisstar ist ja auch Timo Boll, der ist ja auch in China Weltstar. Du hast auch eine Verbindung zu Tischtennis, ne? Spielst ja auch gerne.
Ja, ich liebe Tischtennis, aber da bin ich sehr schlecht. Das gebe ich auch gerne zu. Ich habe jetzt endlich, wir sind gerade umgezogen. Ich weiß nicht, hier rechts von mir stehen noch Umzugskartons. Und jetzt ist meine Tischtennisplatte bei meinen Kindern gelandet. Also meine Söhne sind nach München gezogen und ich bin jetzt hier direkt an den Starnberger See gezogen. Und bedauere das schon jetzt, dass die Tischtennisplatte weg ist und habe schon überlegt, wir sind noch im Verein angemeldet, dass wir jetzt wieder beim Verein ab und zu vorbeischauen müssen. Also ich liebe Tischtennis, aber betreibe das nicht profimäßig. Eine Zeit lang habe ich gedacht, das versuche ich noch mal ein bisschen auszubauen und habe mir einen Trainer geholt, aber das war so chancenlos, dass ich wieder aufgegeben habe mit dem Thema.
Ja, so wie bei mir beim Schach, ja. Okay. Aber das bringt mich zu dem Thema Schachkombinationssportart, weil du bist ja auch, spielst ja nicht nur gerne Tischtennis, sondern du bist ja auch in einer Vereinigung, die Schachkombinationsturniere betreibt. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Also ich bin sehr gerne Mitglied bei der CSA, Chess Sport Association. Es gibt mehrere Gründe dafür. Einmal das, was du schon genannt hast, dass es immer eine Kombination zwischen Schach und einer anderen Sportart ist. Also wir haben zum Beispiel, als wir hier, wir haben ja ein Markus-Gedenkturnier gemacht über ein Wochenende hier in Starnberg. Und am Tag davor haben wir ein Turnier gemacht, Schach und Badminton. Und das war großartig. Und ich bin hier im Badmintonverein auch Mitglied. Und es haben sich tatsächlich Badmintonspieler angemeldet und natürlich auch Schachspieler. Und die Badmintonspieler haben uns natürlich fürchterlich auf den Platz verhauen, die im Verein sind. Aber dafür haben wir sie natürlich fürchterlich am Brett vermöbelt. Also es war total spannend, weil beide in ihren Sportarten natürlich recht gut waren. Und in den Pausen haben tatsächlich die Badmintonspieler immer weiter Schach gespielt. Also die waren so motiviert, das war richtig, richtig toll. Also sportartübergreifend hat uns das Turnier wahnsinnig Spaß gemacht. Und so finden ganz viele Turniere statt. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich selbst. Schach und Tauchen und Schach und Tennis gibt es ja dieses Jahr wieder ein ganz großes Turnier. Also da gibt es ganz viele verschiedene Disziplinen. Ich weiß, mein Sohn, der hat mal Schachboxen gemacht. Das ist ja auch so eine Kombination. Es gibt ja eine Schachspielerin, die das professionell betreibt, die ja auch schon auf Weltmeisterschaften war. Und die hat mir so ein bisschen davon erzählt und das habe ich einem Sohn erzählt, da ein bisschen Boxtraining nimmt und der hat gesagt, das mache ich und dann bin ich mit ihm extra nach Berlin gereist zu einem Wettkampf. Das war dann sein erster Wettkampf und ich habe so Wasser geschwitzt. Kennst du das mit Schachboxen?
Ja, also der Johnny könnte da jetzt was erzählen, denn sein Schwager, der nicht der Ruben Kölner, sondern der Bruder von ihm, der Aaron Kölner, der hat auch mal bei einem Schachbox-Wettkampf mitgemacht und hat fürchterlich auf die Nase bekommen. Also der sah danach richtig, richtig zugerichtet aus. Aber es ist schon faszinierend, ne,
Sehr
dieser
spannend. Also
Mix.
die ersten 3 Minuten wird ja Schach gespielt, ne? Und wenn man gut ist, hat man natürlich da ganz gute Karten. Da war ein Boxer dabei, der wirklich im Boxen gut war. Der hat in den ersten 3 Minuten verloren. Der konnte das gar nicht fassen. Der war verzweifelt, dass er schon verloren hatte und damit raus ist. Weil die ersten 3 Minuten Schach muss man durchhalten. Aber er hätte ja auch gar nicht mehr ziehen müssen. Er ist halt kein Schachprofi, sondern Boxprofi gewesen, ne? Und hat dann sich matt setzen lassen und kam dann gar nicht mehr zum Boxen, was ja verrückt ist eigentlich. Ne? Also wir als Schachspieler, das wäre uns ja nie passiert. Wir hätten uns nicht matt setzen lassen in den ersten 3 Minuten. Und die spielen halt 3 Minuten Schach und dann wieder 3 Minuten Boxen. Dann wieder 3 Minuten Schach und 3 Minuten Boxen. Und dieser Wechsel, also man kommt so völlig, ich habe das ja gesehen, im tropften die Schweißperlen runter meinem Sohn und dann muss man sich die Handschuhe ausziehen und dann muss man sich ans Schachbrett setzen und ist total voller Adrenalin gepumpt und muss dann wieder Ruhe finden, um da die Züge zu machen. Also ein irrer Wechsel und ein Gefühlsbad und ich meine, da er ja im Boxen nicht wirklich gut ist, schachlich würde ich sagen, ist er ganz gut, aber hat dann tatsächlich sich versucht, im Boxen zu halten und am Ende auf Zeit verloren. Aber trotzdem ganz gut. Er ist so ehrgeizig und möchte das wiederholen, weil er möchte es auch einmal gewinnen. Aber ich bin eigentlich dankbar dafür, dass er jetzt gerade Pause macht.
Das glaube ich ja. Als Mutter schwitzt man da wahrscheinlich
ganz schön am Rand. Wenn ich das Ganze gefilmt hätte und durch die Kamera gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ich glaube, durch die Kamera hatte ich so ein bisschen Distanz zu dem ganzen Projekt, weil sonst ist es schon unerträglich, wenn dann einer immer einen auf die Nase bekommt.
Ja. Okay, ich habe hier noch ein paar Sachen über dich notiert, und zwar lass uns gerne mal über deine Eigenschaft als Firmeninhaberin sprechen. Diese Medien-LB, mit der stellst du was genau her und was ist der Ansatz?
Ja, wir haben dieses Jahr Firmenjubiläum, uns gibt es 20 Jahre. Gestern war die Presse bei uns, vorgestern, und hat uns interviewt dazu. War ganz spannend, und wir produzieren klassische Schulfilme, und zwar vom Kindergarten bis zum Abitur. Also wenn du dir jetzt vorstellst, im Kindergarten machen wir zum Beispiel Filme über Zirkus oder über Zoo oder über Themen, die im Kindergarten relevant sind. Dann in der Grundschule natürlich Grundschulthemen wie die Feuerwehr oder die Polizei oder Ritter oder solche Themen. Und dann geht's los mit Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 bis zum Abitur, zum Beispiel über Abi-Themen wie Nathan der Weise oder andere Themen, die relevant sind fürs Abitur.
Und da bietet es sich ja auch an, Schachfilme zu machen, oder?
Ja, wir haben einmal einen Schachfilm gemacht, aber die Firma heißt ja Medien-LB, also Medien für Lehrpläne und Bildungsstandards. Das heißt, eigentlich sind alle unsere Filme im Lehrplan verankert. Also bevor wir überhaupt eine Filmproduktion starten, prüfen wir immer die Lehrpläne der 16 Bundesländer und schauen, was steht in den Lehrplänen. Und dann ist das sozusagen die Basis für ein Drehbuch. Und Schach ist leider noch nicht in den Lehrplänen der deutschen Curricula verankert. Und deswegen ist es eigentlich ein Thema, das wir nicht produzieren dürften. Natürlich haben wir das trotzdem gemacht, weil ich Schach für enorm wichtig halte für den Unterricht. Also ich fände es großartig, wenn Schach tatsächlich ein Unterrichtsfach würde, wie es ja in anderen Ländern durchaus der Fall ist. Weil ich glaube, dass Schach den Kindern so viel gibt, dass eigentlich jedes Kind die Chance haben sollte, den Schachsport zu erlernen.
Ich hört es ja auch immer wieder, Schach sollte Schulfach werden, so, und dann gibt's ja auch das Gegenargument, ja, warum sollte nicht Backgammon Schulfach werden oder Go oder was auch immer, also warum oder sonst irgendwas, eine zusätzliche Sprache, also was hat Schach über das Spiel hinaus sozusagen, was es sinnvoll machen würde als Schulfach aus deiner Sicht?
Also ich denke, Schach hat ganz, ganz viele positive Eigenschaften, die nicht unbedingt auf alle anderen Sportarten zutreffen. Und die sind sehr unterschiedlich. Natürlich, Konzentrationsfähigkeit braucht man für alles. Ne? Das kann man vergleichen mit den anderen Sportarten. Schach ist ja auch irgendwann mal als tatsächliche Sportart anerkannt worden, was nicht unbedingt jetzt für Go ist, meines Wissens, keine Sportart. Weißt du, ob Begemburg Sportart ist? Mit Sicherheit
nicht. Na, wahrscheinlich nicht, ne?
Aber es gibt 16 Punkte, die eine Sportart kennzeichnen. Und ich weiß, ich war damals, das ist bestimmt 20 Jahre her, als wir dafür gekämpft haben, dass Schach als Sportart anerkannt wird. Es gibt 16 Punkte, die einen Sport ausmachen. Und dazu gehören zum Beispiel Zeitnot, dazu gehört Mannschaftskampf, dazu gehört Schiedsrichter, dazu gehört ganz viele Dinge, die einen Sport kennzeichnen, dass man das einzeln und in einem Team austragen kann und so weiter und so weiter. Da gibt es einen spannenden Artikel drüber, kann ich dir auch gerne noch zuschicken oder können wir gerne veröffentlichen. Und diese Kennzeichen sind alle auch Dinge, die einen Menschen prägen. Ne? Also ich glaube, so Schach trägt zu vielen Dingen erzieherisch auch bei. Ne? Also mit Verlusten umgehen ist zum Beispiel etwas, was ich enorm wichtig finde beim Schachsport. Aber auch im Teamspielen, das können nicht so viele. Ne? Und dieses ganze strategische Vorausdenken ist enorm wichtig. Also es sind ganz, ganz viele Punkte, die einen Kind erlernt mit dem Schachsport, die es auch fürs spätere Leben nutzen kann. Allein diese Konzentration, ich hab ja viele Schach-AGs gehabt, ich habe auch meine erste Staatsexamensarbeit über Schach geschrieben und hatte da verschiedene Schach-AGs und wenn dann die Kinder ein Turnier spielen und die Eltern kommen dazu, die Eltern glauben das gar nicht, dass das ihre Kinder sind, weil es so leise ist und alle sich konzentrieren, ne? Die toben ja sonst immer rum, aber beim Schachturnier, das kennst du ja selbst, ist es ja mäuschenstill und das gibt es sonst nirgendwo. Das ist einfach beeindruckend auch, dieser Fokus auf diesen Sport und diese Intensität, die der Schachsport ausübt und wie tief man dann da einsteigen kann und völlig verschwinden kann in seinen Gedanken und dann wieder sozusagen aufwacht und sagt, oh, es gibt ja noch ein anderes Leben. Aber das finde ich wirklich spannend. Und wenn ich jetzt so Punkte nehme wie Zeiteinteilung, wenn man später Klausuren schreibt, ist es super gut, wenn man durch Schach mitbekommt, wie man sich die Zeit gut einteilt und aufpasst, wenn die Zeit wegläuft und sich dann nochmal reinkniet und einfach auch sich irgendwann entscheidet für einen Zug oder eine Lösung oder auch keine Lösung, wenn man in einer Klausur steckt und einfach versucht, die nächsten Aufgaben noch zu lösen. Also all diese Dinge, die helfen einem natürlich beim Schachsport, aber auch im späteren Leben. Also ich behaupte, ich habe viele Erfolge im Leben gehabt, einfach auch dadurch, dass ich über Schach Dinge gelernt habe.
Ja, ein wunderbares Plädoyer für das Schachspiel. Ich glaube, das machen wir so als dreiminütigen Ausschnitt und zeigen das als Extra-Video, als Highlight-Video. Sehr schön. Ja, dann lass uns über dich selber als Schachspielerin gerne sprechen. Deutsche Schnellschachmeisterin 2015. Das ist ja nicht schlecht und auch nicht dein einziger Titel, ne? Was sind denn so deine Dinge, wo du am meisten stolz bist?
Ist gut, dass du es erwähnst, weil in der Vorbereitung habe ich nämlich überlegt, wann ich den Titel geholt habe. Und da hier ja noch die Kisten stehen, habe ich eben die Pokale rausgekramt und habe den Pokal noch gefunden. Oh. Beim Umzug durften nämlich nicht viele Pokale mit und das ist jetzt der deutsche Schnellschachmeistertitel von 2015 gewesen. Ja, in letzter Zeit spiele ich ja eher Seniorenturniere. Eine Zeit lang habe ich mich ja zurückgehalten, das zu erwähnen. Ich bin gerade 60 geworden, muss ich mich dazu bekennen.
Kann auch nicht sein, Anita, dass du Senioren mitspielst. Das stimmt doch was nicht.
Ja. Aber da kann man auf jeden Fall schön noch Titel gewinnen. Das macht mir natürlich Spaß. Und ich glaube, die letzten Jahre bin ich jedes Jahr Blitz- und Schnellschachmeisterin geworden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, einmal musste ich den Titel abgeben, aber letztes Jahr auf jeden Fall beide Titel und das Jahr davor auch. Und wie gesagt, die Titel muss ich verteidigen, nächstes und übernächstes Wochenende dann in Dresden.
Beim Schachgipfel, ja. Machst du auch international dann Weltmeisterschaften, Europameisterschaften? Machst du auch mit? Hast du deine Chance?
Ja, ich habe null Chancen, aber ich spiele es total gerne mit. ich mag Blitz- und Schnellschach wirklich gerne. Das sind meine Lieblingsdisziplinen. Und ich spiele jedes Jahr die Europameisterschaft mit, die offene. Die sollte dieses Jahr in Lissabon stattfinden, was ich natürlich besonders reizvoll gefunden hätte. Mhm. Findet jetzt aber woanders in Portugal statt. Und die letzten Jahre war es an exotischen Orten wie Skopje oder sonst wo. Dann spiele ich jedes Jahr die Europäische Schnellschach und Blitz der Frauen mit. Die findet nämlich jedes Jahr in Monaco statt. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist immer so ein verlängertes Wochenende in Frankreich, wo ich dann entweder Tango tanzen gehe oder unsere geschäftlichen Kontakte wieder verknüpfen. Du weißt ja vom Start unseres Interviews, dass wir das immer irgendwie verbinden. Und wir haben da das letzte Mal, als wir dort waren, eine Tango-Schule besucht und da war ein Tango-Lehrer, der hat uns eingeladen, reinzukommen und wir waren alleine mit dem, anstatt dass da ganz viele Paare waren, war nur er da und dann hat er gesagt, wenn wir in der Stunde jetzt etwas lernen, die er uns jetzt Unterricht beibringt, dann sollen wir Eintritt zahlen und sonst zahlen wir nichts. Das wäre auch noch nie passiert. Aber wir haben so viel gelernt, von daher hat es sich schon gelohnt und wir haben das sehr, sehr gerne bezahlt. Aber sowas passiert dann auch auf Schachturnieren, dass man da unterwegs ist, abends noch und andere Dinge macht.
Ja, das Thema Reisen würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wo warst du denn noch so alles? Also bis hin zu Afrika, wo du irgendwie aktiv warst oder sowas?
Mhm. Afrika habe ich vorrangig begleitet wegen Chess for Africa. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Wir haben ja mal die Aktion gestartet, dass vor allen Dingen der Matthias Dräger hat das initiiert. Ah, hallo Johnny.
Hallo Anita.
Ich erzähle gerade über Afrika. Und da haben wir
sehr schön.
kann man auch auf YouTube finden, ganz viele Videos gemacht. Ich bin also mit meinem Kamerateam und meinem Produktionsleiter hingeflogen nach Südafrika. Und da haben wir in Soweto vor allen Dingen in den wirklich armen Gebieten Aufnahmen gemacht und vor allen Dingen auch afrikanische Schachlehrer gefilmt, die dann das Schachtraining dort geben. Und wir wollten sozusagen das als Multiplikatoren dann machen, also dass jeder in Afrika jemandem was beibringen kann. Und dann haben wir mit den Kindern tatsächlich großartig so aus Pappe Schachbretter gebaut und aus den Kronkorken, da haben wir Figürchen draufgeklebt und dann haben die alle Schach gespielt. Das war so toll. Also das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren zweimal da und haben glaube ich, echt was bewirkt, um den Schachsport dort ein bisschen zu verbreiten.
Sehr schön. Ja, dann erstmal herzlich willkommen an Johnny. Schön, dass du da bist. Gesundheit übrigens.
Dankeschön.
Ja, und dann können wir vielleicht gerade mal erwähnen, wo ihr euch zum letzten Mal gesehen habt, denn das war ja, glaube ich, in Berlin, ne, Johnny?
Genau, das war beim VIP-Programm im Athlon im Zuge der Schachbundesliga. Anita und ich kennen uns jetzt, glaube ich, schon Ewigkeiten, aber da haben wir uns das letzte Mal gesehen, wo wir, tolle Tage verbracht haben, viel interessantes Input bekommen haben von interessanten Menschen. Peter Leko war dabei, Anita selbst hat ganz viel erzählt über ihr Schaffen. Und ja, das waren sehr, sehr schöne drei Tage, also zwei Nächte im Athlon.
Ja, kann ich nur bestätigen, vielleicht noch ein Feedback als Teilnehmerin. Es waren drei tolle Tage, also wirklich super organisiert von den Chess Tigers, muss man dickes Lob aussprechen. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil man auch wirklich nah an spannende Persönlichkeiten herankam. Es war Top-Essen, also feinste Sahne, natürlich super Hotel. Aber auch schachlich habe ich noch was dazu gelernt. Johnny hat ja einen Kurs gegeben und Peter hat natürlich in einem Fort von seinen Turnieren berichtet und von seinen Partien und von seinen, also das ist ja ein Anekdotenerzähler vor dem Herrn, ganz großartig. Und auch die Teilnehmer waren einfach spannend. Ne? Ich fand, das war eine tolle Mischung an hochinteressanten Leuten. Wir haben den, wie hieß er noch, Theo, den Essigkönig, kennengelernt. Ne?
Das war, Herrn war Berl, so, den Essigmeister, genau.
Genau. Und wirklich super, super nett. Und wir sind dann auch gemeinsam zur Bundesliga natürlich gegangen. Da dann auch Peter mit analysiert und wir konnten uns dann da unter die Menge mischen und zuschauen. Also wirklich empfehlenswert, muss ich sagen. Hut ab, toll gemacht.
Das freut mich sehr. Ja, weißt du, du hattest das eben schon angedeutet, was ich auch toll fand, dass Peter, wenn du sagst Peter, meinst du Peter Leko, der ja auch ein absolut fließendes Deutsch spricht und die ganze Zeit da war. Und da, bei ihm musste man ja nur einen Knopf drücken und dann erzählte er wirklich die spannendsten Geschichten. Also dem musste man ja nichts aus der Nase ziehen, sondern der erzählte dann.
Johnny, du musst den Peter mal klar machen hier für den Schachtalk und dann ein paar Knöpfe drücken.
Da brauchen die beide gar nicht reden. Also der.
Ich wollte gerade sagen, da reicht eine Frage. Ich kann mich sehr gut erinnern, am letzten Tag hielt ich dann mein Seminar und auf einmal flog die Tür auf und Peter Leko kam rein. Habt ihr das gesehen gestern? Die Partie, Bartel gegen, keine Ahnung, wie geniales Damenopfer. Und ich kann mich erinnern an eine Studie, die hat mir Krischuk auf dem Flug erzählt und so. Großartig, einfach großartig.
Ja, es gibt Leute, die haben das Talent einfach, ne, zu erzählen und er gehört auf jeden Fall dazu.
Und super sympathisch, ne? Das macht es ja auch aus. Ja.
War mit seiner Frau auch da, Sophia, die auch, also ja, einfach sehr angenehme Personen dort sind.
Ja. Ja, jetzt haben wir vom Salami über Essig, haben wir jetzt einen Lebensmittel-Talk heute. Lass uns zum Schach zurückkommen. Anita, ich habe hier ein Bild von dir. In der FC Bayern München Kleidung. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich spiele viele, viele Jahre schon für den Schachclub Bayern München. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, nächstes Jahr bin ich 30 Jahre Mitglied, dann kriege ich bestimmt wieder ein tolles Geschenk. Letztes Mal gab es einen personalisierten Schal, also auch nicht schlecht. Okay, ich bin auch Bayern München-Fan. Ich finde es toll, wir kriegen immer T-Shirts, wie ihr seht. Hat auch einen Vorteil. Ich finde so oder so, ich bin ein Freund davon, dass die Mannschaften gleich aussehen. Ich finde das gut, allein zur Identifikation, aber auch, dass man sieht, wer ist zusammen im Team, ne? Also wenn Leute rumlaufen, ich find das, egal ob das jetzt Hemden sind oder wir im Bayern-Dress, einfach eine gute Einrichtung. Ja, und das ist mein Team, meine Mannschaft. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wieder aufzusteigen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe ja vor der Saison angekündigt, dass ich keine Turnierpartien spielen möchte, musste natürlich trotzdem dreimal im Notfall antreten, wie immer. Und wenn dann abends der Anruf kommt, du, die Nele ist krank, du musst morgen ran, dann ist das halt so. Ja. Dazu ist es ja ein Mannschaftskampf und das mache ich auch gerne. Ich finde, die Mannschaft ist sowieso super. Ich glaube, wir gehen ganz oft vorher schon abends essen und treffen uns auch nach der Saison nochmal zum Essen und tauschen uns da ganz gut aus. Wir haben leider dieses Jahr unseren Mannschaftsführer, den Holger, verloren, aber haben schon einen neuen Mannschaftsführer, der sich hoffentlich genauso rührend um die Mannschaft kümmern wird, wie der Holger, der das bis jetzt immer gemacht hat.
Was sagst du zu dem Rückzug des deutschen Meisters Schwäbisch Hall aus der Frauenbundesliga? Es gibt ja die einen, die es bedauern und die anderen, die sagen, naja, das war ja sozusagen eine Legionärsmannschaft mit ganz vielen Spielerinnen aus Georgien. Die sagen, das ist gar nicht so schlimm jetzt. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Ich meine, es ist ja immer so, dass in den Bundesliga-Mannschaften Spieler sind oder Spielerinnen sind, die mit der Mannschaft eigentlich nichts zu tun haben. Also wir waren ja selbst viele, viele Jahrzehnte eigentlich Sponsor vom Schachclub Jenbach in Österreich. Und da hat ja eigentlich von Brett 1 bis Brett 6 nur, haben ja nur deutsche Spieler gespielt. Das ist ja sozusagen auch Legionärstätigkeit. Also ich finde das in den hohen Klassen absolut in Ordnung. Das ist ja beim Fußball dasselbe. Und dass dann in der Mannschaft mal Geld ausgeht oder ein Sponsor aussteigt, das passiert halt auch. Und dann zieht die Mannschaft zurück. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich fände es schön, wenn es Pflichtbretter gibt zum Beispiel, dass man sagt, man will das deutsche Schach ein bisschen fördern und hat pro Mannschaft vielleicht einen Spieler und eine Spielerin, die aus Deutschland sind, fände ich schön. Jugendbrett finde ich auch immer attraktiv. Das sind so Dinge, über die man diskutieren kann. Aber grundsätzlich ist es ab einem gewissen Niveau notwendig, dass man Top-Spieler einkauft. Und ich muss sagen, das macht ja auch, ich meine, wir haben ja die beste Liga der Welt mit der Bundesliga. Das ist ja auch reizvoll, ne? Also ich finde das völlig in Ordnung auf dem Niveau, wobei ich auch Mannschaften die bewundere, die das mit eigenen Leuten stemmen. Also ich finde beides absolut richtig.
Ja, dann habe ich noch, du bist ja sehr vielseitig, dann habe ich noch einen Artikel gefunden, du bist 2022 zur Frauenbotschafterin des Deutschen Schachbundes ernannt worden. Bist du das immer noch? Und wenn ja, was bedeutet das genau?
Ja, gute Frage, das frage ich mich auch. Ich habe schon mal beim Deutschen Schachbund nachgefragt, ob ich das noch bin. Und die haben so gemeint, ja, ich glaube schon. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, in dem Jahr hat man ja Frauenbotschafterin gesucht in allen Ländern. Und wir haben irre viele Aktionen gemacht. Wir hatten ja Wettbewerbe, wo man sich beteiligen kann, um Frauenschach zu fördern. Wir haben also, ich glaube, 4, 5 Aktionen gehabt, die wirklich spannend waren. Was kann man tun, um überhaupt mehr Frauen für den Schachsport insgesamt zu gewinnen? Ich meine, wir sind ja, ich glaube, wir sind immer noch die Sportart mit den geringsten Anteilen der Frauen. Also wir sind unter 10%, was ich erschreckend finde und wo seit, ich glaube, 50 Jahren dran arbeite, nein, vielleicht seit 40, aber da tut sich zu wenig, ne? Und da muss man sich vielleicht andere Maßnahmen mal überlegen. Ich finde zum Beispiel, und das ist mein Plädoyer, also falls da draußen jemand zuhört, wenn ihr irgendein Mädchen bei euch in der Verwandtschaft habt, bringt ihr bitte Schach bei. Es ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so bereichernd für das Leben. Und schnappt euch ein Mädchen in eurem Umfeld. Und wenn das jeder macht, dann kann das was verändern. Und da ich fest davon überzeugt bin, dass es auch für diejenige gut ist, kann es so oder so nicht schaden. Also wirklich schaut, habt dem Umfeld irgendwo Mädchen, ihr fragt sie einfach, ob ihr ihnen nicht Schach beibringen könnt, dann könnte sich dadurch was verändern. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir mehrere Mädchen haben. Immer wenn in einem Verein nur 1, 2 Mädchen sind, ist das zu wenig. Es muss eine Gruppe von Mädchen geben, die Spaß daran haben. Dann könnte sich die Zahl auch ändern.
Hm. Es gibt diese Mädchen, die sagen, naja, es ist mir eigentlich egal, ich will nur, ob Mädchen oder Mann oder Frau, ich will nur Schach spielen. Also Lara Schulze zum Beispiel hat mal hier im Interview gesagt, es ist ihr eigentlich egal und war ihr schon immer egal. Aber klar, es gibt auch die, die, ich sag mal, so ein Gruppengefühl haben wollen und so. Johnny, wie erlebst du das aus deiner Sicht? Was hat immer, oder aus Trainersicht, was hat geholfen, um Mädchen beim Schach zu halten oder fürs Schach zu begeistern?
Also Lara war, glaube ich, immer schon ein sehr spezieller Fall, die sozusagen da sehr sportlich rangegangen ist und ein Wettbewerbstyp ist, ein Wettkampftyp ist, der dann dem es wirklich egal ist, ob da ein Mädchen oder ein Junge gegenüber sitzt und die auch von Haus aus, sage ich mal, die Robustheit hat, sich mal sozusagen da in dieser Jungswelt auch relativ schnell durchzusetzen. Ich kann mich erinnern, als ich früher beim Hamburger Schachclub gearbeitet habe, dass dort diese Einführung der Mädchengruppen Wunder bewirkt haben, dass man einen geschützten Raum für junge Mädchen hat, wo auch eine Trainerin natürlich dann arbeitet und kein Trainer. Und diese Gruppen sind, sobald da 3, 4 erstmal waren, sehr, sehr schnell gewachsen, weil dann die Mädchen gerne gekommen sind, haben ihre Freundinnen getroffen. Und das ist, kann man, glaube ich, dann auch weiter sagen, dass dieser soziale Aspekt, dieses Miteinander, dieses Erlebnisse haben für junge Mädchen und junge Frauen, genauso wichtig ist dann wie der Schachsport selbst. Und es ist ja nicht nur der Hamburger SK, sondern der von Tura Haagsheide, der macht das ja auch, diese Ferien auf dem Ponyhof und all solche Sachen. Und es funktioniert, man muss es halt nur machen.
Ja, bei uns im Verein, da beobachte ich das, da haben wir zwei Frauen, die relativ frisch angefangen haben und die gehen irgendwie ganz anders ran als die Männer teilweise, ne? Also die beraten sich dann gegenseitig und sowas und bei den Männern versuchst du ja alles, um die Partie zu gewinnen und um den anderen zu verunsichern und die helfen sich dann so und ich denke dann immer, sind das Geschlechterstereotype oder muss man da wirklich anders herangehen? Anita, aber es ist so okay eigentlich, wenn man für Frauen andere Angebote schafft, oder? Also das ist
absolut, jetzt ja, absolut. Und ich jetzt Beispiel Lara, die ist ja auch eine super Schachspielerin, ne? Und ich glaube schon, dass es Typen wie Lara gibt, die sagen, ich brauche das nicht. Aber ich glaube, wenn man die Mädchen erstmal gewinnen möchte für den Schachsport, wenn sie noch keine Ahnung haben vom Schach und neu dazukommen, dann muss man sich bemühen und Freiraum schaffen und eine gute Atmosphäre. Ich sage auch immer, das Vereinsheim ist extrem wichtig. Da, wo gespielt wird, das macht was mit einem. Also wir spielen hier leider beim Schachclub Starnberg im Klinikum. Ich hasse es, dorthin zu gehen. Ich werde nicht freiwillig in ein Klinikum. Also das muss man sich gut überlegen, wo möchte man spielen als Mädchen. Und selbst wenn die Mädchen das gar nicht merken oder spüren oder sonst was, es macht was mit einem. Ne? Wenn man in einen Raum kommt, wo überall die Vorbilder hängen und wo irgendwelche schönen Grafiken sind. Wir hatten ja mal ein paar Jahre eine kleine Schachakademie, die war immer rappelvoll. Ne? Da hatten wir die Weltmeister hängen und viel Training und viele Mädchen. Also das macht was. Ne? Also so eine Atmosphäre ist auch wichtig. Und davon ab, dass ich glaube, man müsste da noch viel mehr Studien machen, wie Mädchen lernen. Das ist auch etwas, ich habe ja mal viele Trainer gemacht und da haben wir gelernt, auch aus der russischen Schachschule, dass Frauen auch anders lernen und dass man ihnen Dinge anders vermitteln muss. Und da gibt es aus meiner Sicht viel zu wenig Informationen. Da könnte man sicherlich auch nochmal dran arbeiten.
Aber es gibt es doch auf dem Schachgipfel, den du ja gerade auch erwähnt hast, gibt es auch nochmal die Abschlusskonferenz von diesem, wie heißt es denn jetzt genau, Projekt Frauen- und Mädchenschach oder irgendwie so, ne? Wo es sich unter der Leitung von Lilly Hahn so eine Gruppe damit befasst hat. Also ich weiß nicht, da warst du nicht beteiligt, ne, bei der Gruppe.
Oh, ich habe bei Lilly so viel mitgemacht. Ich glaube, es ging auch mal um den Schutz von Mädchen beim Schachsport und so weiter. Das, was jetzt auf dem Gipfel stattfindet, da bin ich nicht angemeldet, weil ich ja selbst Schach spiele. Da gibt mir dann der Schachsport selbst nochmal vor.
Ja, okay, das Spielen ist natürlich immer das Beste. Johnny, bist du eigentlich beim Schachgipfel in Dresden dabei?
Ja, leider nicht spielend, also dafür reicht es bei mir nicht mehr. Aber die Chess Tigers machen die letzten 4 Tage vor Ort den Schachstand. Und das heißt, da fahren wir groß auf und versuchen die, das ist ja dann auch die Deutsche Amateurmeisterschaft und Senioren und das ist ja ein Riesen-Event mit einer guten Auswahl an Schachmaterialien, Büchern, Schachcomputern und so weiter und so fort zu beglücken. Genau, also deswegen, die letzten 4 Tage sind wir da.
Und in der Zeitschrift wird das dann wahrscheinlich auch erwähnt werden als eines der
Highlights. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Der Schachgipfel wird raumgreifend sein und deswegen wird es auch eine Zeitschrift sein mit einem großen deutschen Fokus. Wir arbeiten da gerade dran, die Schachfragen fertigzustellen mit Herrn Dr. Braun aus Leipzig, einer ostdeutschen Legende, ich glaube inzwischen 92, FIDE-Meister, der jetzt da in Leipzig gerade noch dieses Duell der beiden stärksten noch aktiven über 90-Spieler gespielt hat, der 1967 eine französische Partie gegen Uhlmann gewonnen hat. Fertig zu machen. Also, ja, und das alles eben eingebettet in diesen sehr deutschlastigen Kontext. Ja, also, ja, kurz gesagt, Schachgipfel wird wichtig in der kommenden Ausgabe.
Bist du ein bisschen traurig, dass Vincent Keimer nicht dabei ist als Zugpferd?
Traurig finde ich das falsche, also wäre für mich jetzt das falsche Wort. Irritiert. Also, das muss ja das Ziel sein, dass Vincent da spielt und ich bin in deren Thema in der Tat zu wenig drin, um zu wissen, wem ich da jetzt gerade die Schuld geben soll. Das Ergebnis finde ich aber blöd. Also das kann ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, hat der Schachbund zu wenig Geld aufgebracht? Hätte Vincent seine Planung besser machen wollen? Ich habe einen Verdacht, was richtig ist, aber ich weiß es halt nicht. Ich finde es schade, dass nicht nur Vincent nicht spielt, sondern Frederik und Matthias auch nicht. Wobei Matthias spielt immerhin Biel mit, aber ein Schachgipfel sollte eigentlich schon den Anspruch haben, dass die 3 besten deutschen Spieler auch mitspielen.
Ja, Anita, weißt du, wie es bei den Frauen ist? Ist Elisabeth Pätz, ist die dabei oder Dinara Wagner?
Boah, ich weiß nicht, wer spielt. Ich gucke nur, wer bei den Senioren spielt. Und dann schaue ich natürlich vor Ort, wer da auftaucht. Nein, kann ich nicht sagen. Weißt du, Johnny? Nee, ne?
Ja, ich glaube, Elisabeth spielt, weil ich habe mit ihr vor 5 Tagen gesprochen.
Ich habe es gelesen, dass sie spielt, aber ich weiß nicht, nimmt sie dann ihr Kind mit oder?
Davon gehe ich stark aus.
Ich sagen, ja.
Ihre Mutter mit, die sich ja ganz rührend um die Kleine kümmert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dann die Mutter. Ey, ich bin jetzt gerade auf der. Nee, sie steht nicht auf der Liste. Das, ja. Also, dann habe ich das falsch verstanden, vielleicht.
Na, ich habe es aber irgendwo gelesen, dass sie plant zu spielen, aber ich habe, glaube ich, sie nicht auf der Liste gesehen. Ja, deswegen weiß man nicht genau. Also warten wir es mal ab.
Ja, also in diesem Rundenturnier ist sie im Moment nicht vorgesehen. Da spielt die Nara Wagner, Lara Schulze, Olga Babi, ich weiß nicht, Katharina Dolchikova, Sarah Papp und dann so die üblichen Verdächtigen.
Ja. Aber ich glaube, für die Schacholympiade ist sie angemeldet, ne? Für das deutsche Team. Fall, ja. Das wird ja auch spannend. Anita, Schach und Reisen, warst du schon mal in Usbekistan?
Nein.
Weil das wäre ja für die Schacholympiade jetzt eine gute Gelegenheit. Die deutschen cool, Teams. Ja.
Für die Olympiade hat es bei mir leider nie gereicht.
Ja gut, aber man kann ja auch als Fan vor Ort oder als...
Ja, ich war in Ungarn vor Ort. Ich bin extra hingeflogen, weil wenn das schon so nah ist, dann sollte man ja dabei sein. Und da ich ja mit der Firma auch Presse bin, durfte ich natürlich auch unten rein, was besonders spannend ist, wenn man dann nah an den Spielern und Spielerinnen dran ist. Also das fand ich schon wie immer sehr beeindruckend, toll gemacht, super Turnier. Wäre toll, wenn wir da dann was bewegen, wenn wir es selbst mal machen. Ja. Aber Olympiade selbst ist super. Das war letztes Jahr, ne? War das letztes Jahr, ja. Da hatte ich gebucht nach Ungarn, weil du ja so Reisen ansprichst. Und ich habe mich tatsächlich im Datum vertan und stand dann am Flughafen und wollte in den Flieger einsteigen. Und dann sagen die, nö, ihr Ticket ist für nächste Woche. Und dann habe ich Scheibenkleister. Und dann musste ich, weil ich unbedingt nach Ungarn wollte, noch umbuchen. Und bin dann doch noch zur Olympiade gekommen. Aber toll, also beeindruckend, ja.
Ja.
Witzigerweise steht, glaube ich, sogar, ich habe mir neulich mal angeschaut, für 2028 steht Datum und Ort sogar schon fest. Also wir haben jetzt mit der Zeitschrift das nicht den Ärger, aber das, wir wussten nicht, wann die Olympiade ist. Und jetzt liegt es sehr knapp am Redaktionsschluss, das Ende, was für uns aber ein bisschen ungünstig ist. Aber für 2028 steht der Termin sogar schon fest und dass es in Abu Dhabi stattfindet. Also weiß ich auch nicht, wo man lieber hinfliegt, aber genau, also da scheint jetzt schon recht lange für viele Verhältnisse vorausgeplant zu haben.
Okay, die Schachhochburg Abu Dhabi.
Wer kennt sie nicht?
Ja, die werden das wieder professionell organisieren, von daher kein schlechter Ort. Ne?
Ja. Davon ist auszugehen, ja. Ja, dann lass uns doch mal über ein paar aktuelle Themen sprechen. Wir haben es im Vorgespräch schon ganz kurz angerissen. Wladimir Kramnik ist gesperrt worden von der Ethikkommission der FIDE aufgrund seiner Cheating-Vorwürfe, Cheating-Verdächtigungen. Ich glaube, 12 Monate gesperrt und 12 Monate nochmal auf Bewährung ausgesetzt oder sowas. Und dazu muss er dann noch Sozialstunden erbringen, was auch immer das sein soll. Das finde ich in dem Urteil ein bisschen dubios, weil das auch nicht genau erklärt wird, wie das gemeint ist. Anita, wie stehst du zu dem Thema Cheating-Verdächtigung, Kramnik? Hast du da was mitbekommen?
Also ich finde es gut. Ich meine, wir hören immer wieder von Kramnik und seinen Anschuldigungen und ich finde, wenn es wird ganz viel gecheatet und das ist schlecht. Also es ist für den Schachsport, glaube ich, eine Katastrophe. Aber ich finde, man kann nur, wenn man wirklich Beweise hat, da vorgehen und das bezweifle ich jetzt mal, erst recht jetzt, wo das Urteil gefällt ist. Und deswegen finde ich das Urteil auch gut. Man sollte konsequent damit umgehen, weil ich glaube, es schadet einfach dem Sport. Ne? Also und gerade dieses Cheaten mit Computer, ich glaube, das ist eigentlich die Hauptgefahr. Das Thema Doping ist, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Weiß ich nicht. Ich musste letztes Jahr für, wie hieß das, Bundesärzteblatt oder sowas, einen Artikel Korrektur lesen, wo es ums Doping ging im Schachsport, aber da kam nicht besonders viel bei raus, weil ich ja selbst schon mal, davon habe ich mal erzählt, ne, so eine Dopingkontrolle mitmachen musste. Das war ja fürchterlich. Egal, wir waren jetzt beim Thema Cheating und ich glaube, dass man da, das war auch bei der Olympiade natürlich Riesenthema, ne? Diese Riesenkontrollen und das Abscannen. Ich weiß, letztes Jahr bei der Europa-Blitz- und Schnellschachmeisterschaft, da durften wir gar nichts mehr mit in den Turniersaal nehmen. Ne? Also klar, Uhren gibt es schon nicht mehr, Stifte darf man nicht mehr mitnehmen, Brillen darf man nicht mehr aufsetzen. Also ich habe immer meine, das ist so eine Brille, mit der ich auch telefonieren kann. Die dürfte ich nicht mit reinnehmen. Du wirst immer abgescannt beim Blitzen. Also beim Blitzen halte ich das ja für verrückt. Aber grundsätzlich haben wir da ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das in den Griff kriegen.
Johnny, aus deiner Sicht, du nickst mit dem Kopf, also aus deiner Sicht auch das Urteil richtig. Kramnik hat ja sich damit verteidigt, dass er gesagt hat, naja, ich habe ja nie jemand konkret verdächtigt, sondern ich habe ja nur Auffälligkeiten festgestellt.
Ja, das ist natürlich von Kramnik ein sehr schwaches Argument und da merkt man auch, dass er vielleicht außer vom Schach auch nicht von allzu vielen Dingen was versteht. Also das ist ja der alte Witz oder das alte Beispiel. Ich meine, du bist Jurist, du weißt es natürlich viel besser als ich, wenn man sagt, ich würde ja dich nie beschuldigen, jenes und jenes Schlimmes getan zu haben. Das würde ich ja hiermit, damit unterstellt man das dann natürlich doch am Ende, dass derjenige es getan hat. Also das ist natürlich totaler Quatsch zu sagen. Ich habe nur gesagt, dass sozusagen er spielt wie ein Cheater. Ich habe ja nicht gesagt, dass er ein Cheater ist. Also da wird es ein bisschen lächerlich. Ich finde das auch gut, dass er gesperrt wird. Aber ich fände es schade, wenn das jetzt sozusagen ist so und damit ist das Thema abgehakt. Weil ich finde, vor allem als Schachspieler können wir ein paar Schritte weiterdenken und müssen ja nun nicht sagen, okay, jetzt wird am Ende sozusagen der Kopf abgehackt und dann haben wir das ganze Problem nicht mehr, sondern die Frage ist ja, wie gehen wir damit um, bevor Menschen wie Navarra suizidale Gedanken haben, bevor Menschen wie Naroditsky meinen, sich sozusagen mit Tabletten so ein bisschen in eine ruhigere Stimmung zu bringen. Und nicht erst, wenn der eine das veröffentlicht, dass er sich vielleicht umbringen will und der andere tatsächlich gestorben ist, Und deswegen wäre mir das eigentlich das Wichtige, damit solche Dinge halt in Zukunft nicht mehr passieren. So, also das ist ja wie in unserem Rechtssystem ja auch, okay, wir müssen die Leute bestrafen, aber wenn wir merken, etwas passiert in gehäufter Form, müssen wir auch uns überlegen, wie können wir das schon von vornherein verhindern. Und ich habe das Gefühl, so wie ich die FIDE einschätze, dass es vielleicht auch ein bisschen Feigenblatt ist, um so ein bisschen zu sagen, guck, wir haben doch was getan.
Ist ja auch sehr spät, ne? Also die Cheating-Anschuldigung von Kramnik, ich habe jetzt den Kalender nicht da, aber die ersten sind ja schon vor Jahren getroffen worden, ne? Und jetzt ist das Urteil erst da. Und er will es ja auch anfechten.
Das ist ja auch sein gutes Recht, aber sagen wir ehrlich, wäre Naroditzky nicht gestorben, wäre nie was passiert. Also das ist ja nur passiert, weil Naroditzky gestorben ist. Und jetzt zufällig wurde das Urteil verkündet während seines Gedenkturniers, wo wir übrigens auch in der Zeitschrift Schach das große Glück haben werden, dass wir dort von vor Ort einen Bericht haben werden. Also das ist alles schon ein bisschen auf Show und richtigen Zeitpunkt. Und ich nehme der FIDE noch nicht ganz die Aufrichtigkeit ab, die das ausstrahlen soll.
Okay, ja, dann Anita, nur zu dem Thema noch was oder ansonsten gehen wir also weiter
zu. Ich bin ja im Fanclub Navarra, deswegen bin ich sehr froh. Ich finde den großartig. Ich durfte bei einer Europameisterschaft mal gegen ihn spielen, in der ersten Runde natürlich. Erste Hälfte wird gegen zweite Hälfte gelost. Und dann habe ich mir extra vorher in seiner Sprache Grüß Gott einfach übersetzen lassen. Und dann kam er gleich ans Brett und sagt, guten Tag. Ne? Er spricht ja, ich weiß nicht, 10 Sprachen oder wie viel auch immer. Und er ist ja eigen und setzt sich dann dahin und spielt dann ganz toll und war eigentlich eine gute Partie. Also ich glaube, war gar nicht schlecht. Und irgendwann habe ich es dann halt versemmelt und ziemlich weit hinten. Und nachdem ich dann aufgegeben habe, springt er dann immer so vom Brett auf, gibt mir die Hand und analysiert sofort mit mir los, wo ich hätte besser spielen können und dass es die ganze Zeit Remis war und wie toll ich gespielt habe. Und also das ist so ein netter Mensch, wirklich so, so sympathisch. Und nachdem ich ihn dann sozusagen kannte, hat er mich dann immer gegrüßt, so ganz, ganz höflich, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Also so ein netter Kerl. Also es gibt ja auf Facebook den Fanclub. Ich empfehle allen, wenn ihr den mögt, geht da rein, unterstützt ihn ein bisschen, weil er ist wirklich super sympathisch.
Ja, zu Navarra habe ich auch eine Geschichte. Der hat ja Logik studiert. Das muss in Tschechien irgendwie ein eigenes Studienfach sein, Logik. Und dann war es so, dass der Friedrich Friedl, der Mitgründer von Chessbase, der war, hat mit mir, also wir haben zusammen gesprochen in Dortmund bei dem Turnier. Und der Friedrich, der stellt ja immer gerne irgendwelche Rätsel. Ne? Der hat ja auch indischen Großmeisterkindern immer, die ärgert er immer mit irgendwelchen Logikrätseln und so. Der erzählt ja immer, wie er dem kleinen Pragnanand da irgendwie irgendwelche Rätsel gestellt. Und dann hat er mir auch eins gestellt und ich hatte keine Ahnung und es war was Mathematisches und es war mir zu hoch und zu schwer. Und dann kam der Navarra vorbei und dann hat der Friedrich Friedl gesagt, hey, hier, David, komm mal und so. Und dann hat er dem das gleiche Rätsel gestellt. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, was es war. Und der Navarra kurz so überlegt und ja, also wenn 4 hoch 4 und das und 3. Iteration und pipapo, ey, ich habe nur noch gestaunt, ne? Also der hat das Rätsel noch nie gehört gehabt, aber hat da gerechnet und überlegt. Also da hast du echt gemerkt, der ist ein Genie einfach.
Ja, ist er. Hat er es denn rausgefunden?
Ja.
Also, natürlich, hallo.
Mit Leichtigkeit, ne? Und der Friedrich Friedl hat ja gesagt, die ganzen indischen Großmeisterkinder und so, die konnten das alle nicht richtig und ich natürlich noch viel weniger. Aber der Navarra, der sofort, also das ist echt ein Genie.
Erinnert mich so ein bisschen an wieder das Wochenende in Berlin, das da von den Chess Tigers organisiert wurde, weil da war ja auch der Gedächtnisweltmeister dabei. Das war auch sehr spannend, also wie man sich Dinge merkt und wie er dann die Zahl Pi vorgelesen hat, ohne dass er mitlesen konnte und so weiter. Also das hat mir auch imponiert, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ne? Wäre die Frage, was wäre, wenn der Navarra da mal mitmacht? Das ist
ja, oh ja. Das stimmt, ja.
Das fragen wir den Gedächtnisweltmeister mal, weil der kommt am 2.8. in den Schachtalk.
Ach, cool.
Und
wir haben gerade einen Film gemacht zum Thema Lernmethoden und habe ich natürlich seine Methode integriert. Das war mir wichtig, wieder bei unserem Schulfilm von MedienLB. Das musste unbedingt da rein, also es war super.
Ja.
Da siehst du es, Johnny, so landen die Chess Tigers über Umwege noch in Schulfilmen.
Ja. Nee, ich meine, das ist ja auch so eine, das war ja auch eine Idee von diesem Programm, weil da haben sich halt aus meiner Sicht Menschen getroffen, die sich sonst vielleicht im normalen Leben, weil sie einfach viel beschäftigt sind, harte Arbeiter sind und so, nicht getroffen hätten, aber die, wenn sie sich treffen, auch sich viel zu sagen haben und auch vielleicht befruchtende Dinge austauschen können. Ich meine, wir hatten Abendessen mit Richard Lutz da, da war ein Bankvorstand dabei, da waren, also das sind ja Leute, wo man dann, wenn man sich mit denen unterhält, dann auch häufig was Produktives bei rauskommt, oder man hat vielleicht neue produktive Gedanken oder der andere hat von einem produktive Gedanken. Das war, ist ja auch einer der Faktoren, warum wir das gemacht haben.
Ja, und umso schöner. Wir haben mit allen eigentlich super Kontakt gehabt, ne? Also ja, einen Schachspieler kannte ich schon von früher, dann Lutz hat gleich bei uns so, wir haben so kleine Geräte, mit denen man Vogelstimmen draußen identifizieren kann. Gerade im Vertrieb gehabt, habe ich erzählt, hat er gesagt, ich kaufe zwei und der Nachbar von ihm gleich so ein Unternehmer, ich auch. Ne? Also witzig. Ja. Also das war einfach eine nette Runde, ne? Hat Spaß gemacht.
Ja, und Essig gab es auch, habe ich gehört.
Ja, genau.
So, jetzt hier mal wieder zur Sache. Es gibt Ärger für Chessbase, apropos Friedrich Friedel, aber gut, der ist ja schon längst draußen. Und zwar ist es ja so, dass dass Chessbase aufgekauft worden ist von dieser Firma Freedom Holding, von diesem kasachischen Milliardär Timur Turulov, der jetzt auch sich im Team von Arkadi Dvorkovic für die Wahl des Vizepräsidenten aufstellen lassen hat als Vizepräsident. Also der, und er sponsert ja auch jetzt schon die FIDE, diese Firma Freedom. Und ja, Chessbase gekauft. Und jetzt gibt's aber Ärger, denn die Hamburger Sparkasse will das Konto schließen unter Berücksichtigung oder unter Argumentation dessen, dass eben diese Freedom Holding AG auf, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, ob sie auf Sanktionslisten stehen oder Verdachtslisten oder was auch immer. Ich habe die Begründung jetzt, die genaue Begründung nicht im Kopf, aber jedenfalls beruft sie sich da wohl auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Listen. Ja, Johnny, meinst du das mit Chessbase oder dieser Verkauf an die kasachische Firma, da gibt es noch Probleme? Ist das ein Eigentor? Weil eigentlich war Chessbase ja wirtschaftlich gesund.
Eigentor weiß ich jetzt nicht, aber es ist natürlich ärgerlich. Das war so sicher, mit Sicherheit ja nicht geplant. Und da hätten sie sicherlich gehofft, dass das irgendwie vorher erkannt worden wäre und dass man das ein bisschen galanter abräumen kann, bevor das, ich glaube, Perlen vom Bodensee hat das veröffentlicht, bevor das bei Perlen vom Bodensee steht. Aber meine Güte, das ist eine große Firma, die eben, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, über Drähte und so weiter eben Kontakte nach Russland hat, die sie vielleicht nicht haben sollte. Und das ruft natürlich vor allem die US-Aufsichtsbehörden auf den Plan. Und dann landet man eben auf solche Listen. Und ich bin selber noch mit einem Konto Kunde bei der Hamburger Sparkasse. Und in so ein regionales, kleines Filiale da in Hamburg, Barmbek, Wandsbek, was das ist, die wollen das nicht.
Aber du hast dein Konto noch.
Ja, ich habe mein Konto noch. Ich habe mein Konto noch, und auch wenn ich es irgendwann verlieren sollte, wird es nicht an Verbindungen nach Russland liegen. Also das kann ich schon mal hochnäulich versprechen, dass es nicht, zumindest auf politischer Ebene, ist Russland dann nicht mein Cup of Tea. Genau, und ja, es ist natürlich bitter. Ich hoffe, dass sie das schnell abräumen können. Also da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Das sind tolle Partner von uns. Ich bin selber Hamburger. Ich weiß, mit was für einem Herzblut die Schach betreiben. Ich weiß, mit was für einer Liebe die Videos und auch dem Jugendschach zusammen mit Marco Bode, Schach macht schlau. Die machen so viele tolle Sachen. Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie das schnell geklärt bekommen und dass das jetzt nur ein Verstolperer war und dass sie dann wieder auf ihren fürs Schach ja sehr wertvollen Weg kommen. Aber es ist natürlich nach außen, es sieht ein bisschen bitter aus, ja.
Anita, du hast ja auch, ich sag mal, gegründet. Würde es dir nicht das Herz bluten, wenn du deine Firma, die du über Jahrzehnte aufgebaut hast, wenn du die verkaufst an einen ausländischen Investor?
Du stellst eine super Frage. Also ihr wisst ja beide, Markus ist vor 5 Jahren gestorben und der hat ja die Firma mit mir sozusagen geleitet. Und damals fühlte ich mich schon leicht überfordert, als ich die Firma alleine weitergeführt habe, weil Markus hat sich immer um Finanzen und Recht und so weiter gekümmert. Und ich habe dann wirklich überlegt, ob ich verkaufe. Und ich hatte 2 Kaufangebote von verschiedenen Firmen. Und die haben so intensiv nach Zahlen gefragt, dass ich am Ende von einer Phase von vielleicht 5, 6 Monaten so viel über meine eigene Firma wusste, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich alleine weitermachen.
War ja auch ganz hilfreich dann, ne?
Beide aus allen Wolken gefallen, als ich dann abgelehnt habe. Die wussten auch nichts voneinander natürlich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt doch weiter. Und jetzt bin ich halt froh, weil mein Sohn Michi ja einsteigt in die Firma. Und der macht ein duales Studium und ist schon 3 Tage die Woche in der Firma und 2 Tage studiert er noch. Und es passt super. Und wenn er Studium abgeschlossen hat, wird er natürlich Geschäftsführer. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich, eins war ein ausländisches Unternehmen, wenn ich das verkauft hätte. Deswegen, ja, ich kenn die Gefühle, die dahinter stecken und die ganzen Überlegungen, die dahinter stecken, und im Prinzip wurde die Firma so gut durchleuchtet bis zum letzten Punkt, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich eine super Firma, die behalte ich, und es ist, ja, so ist es halt gelaufen, und jetzt im Nachhinein goldrichtig, also dass jetzt die Familie sozusagen mit einsteigt, der andere Sohn studiert ja auch und wird vielleicht in ein paar Jahren auch mal einsteigen. Der macht ja Finanzen, das würde genau passen. Aber der will sich erst noch mal irgendwo anders Sporen verdienen. Und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich bin total happy. Also es macht irre Spaß. Ich sitze in einem Büro mit meinem Lebensgefährten und mit Michi. Also wir sitzen zu dritt in einem Büro. Und also es ist, wenn man sich was träumen und backen dürfte, dann wäre es genau das.
Ja, ja, dann. Also ich will noch nicht den Abbinder machen, aber drücke ich dir natürlich die Daumen, dass du weiter unternehmerischen Erfolg hast, und Chessbase natürlich auch, ne, weil Johnny, wie du sagst, die sind einfach für Schachdeutschland, glaube ich, nicht wegzudenken als Firma, ne? Also man, das heißt ja immer, ja, sie haben manchmal irgendwie vielleicht mal verpasst, eine Playzone aufzubauen, ne? Weil sie könnten jetzt vielleicht so groß sein wie chess.com, wenn sie, die hatten ja einen Vorsprung, einen jahrelangen, ne? Wenn sie den genutzt hätten, um eine richtig coole Plattform, wo man spielen kann, auch aufzubauen. Ich meine, man kann spielen, aber chess.com hat es halt irgendwie nutzerfreundlicher hinbekommen. Aber sie haben halt auch an anderer Stelle, haben sie Fritz und Fertig und was weiß ich was, ne, haben sie halt tolle Inhalte geschaffen und sind, ja.
Aber Chessbase ist ja auch das Tool, was alle nutzen, oder? Also ich meine, ja. Es geht ja gar nicht ohne Chessbase. Also selbst ich, die wirklich faul ist, was Analysen und Training anbelangt, stinkefaul, schweinefaul oder wie immer man es nennen mag, komme nicht um Chessbase rum. Das steht außer Frage. Und ich muss auch sagen, ich selbst kenne mich viel zu wenig mit Chessbase aus. Ich kann so gerade schauen, was meine Gegnerinnen spielen und mich ein bisschen vorbereiten. Aber ich hatte zum Glück vor, jetzt ist das auch schon wieder bestimmt 3 Jahre her, einen Trainer mal für eine deutsche Meisterschaft mir geleistet. Und der hat mir immer Analysen geschickt über Chessbase. Boah, super, also Wahnsinn, ne? Was man da alles herausarbeiten kann. Und hat mir immer genau gesagt, was ich spielen soll. Also fantastisch. Und das geht gar nicht ohne Chessbase, ne?
Ja, das Programm ist, glaube ich, noch für jeden absolute Pflicht. Ja. Ich finde, andererseits ist es auch immer eine Frage, was für eine Werte eine Firma dann am Ende des Tages auch vertritt. Und wenn man sieht, Rainer Voisin, der Geschäftsführer, der geht halt zu Schulschachkongressen, zu Tagungen mit Lehrern und so weiter, weil ihn dieses Thema Schach in die Schulen zu bringen, vor allem auch, und das kennt er ja sehr gut aus Hamburg, in benachteiligten Stadtteilen und so weiter, das ist ihm eine Herzensangelegenheit. Und deswegen, ja, die haben da sicherlich ein bisschen den Sprung verpasst, was die Playzone angeht. Aber trotzdem ist mir da Chessbase immer noch, auch was das Wertekonstrukt angeht, 100-mal lieber als Chess.com, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm.
Chess.com hat jetzt auch einen neuen Investor. Die haben schon so einen Investor, General Atlantic, gehabt. Und jetzt mit CVC, ich kenne die auch nicht, aber das muss irgendwie so ein riesiger Investor sein, sich nochmal Geld reingeholt. Ich frage mich immer, warum? Weil die sind ja, also was wird da noch mit finanziert? Die sind ja jetzt schon der absolute Marktführer. Wofür brauchen die so eine Kapitalspritze? Habt ihr da irgendwie eine Idee, was da Pläne sind? Warum die das brauchen?
Vielleicht also entwickeln, ich denke mir immer, irgendwelche neuen Dinge, die, von denen wir noch gar nichts wissen. Also das kann ja noch unter der Hand sein, dass es, keine Ahnung, vielleicht noch auch Analysemöglichkeiten gibt oder, aber das haben die ja eh alles schon. Also wer weiß, was sie entwickeln, ne? Ja.
Also das Thema der Zeit ist ja KI und da sind die, glaube ich, noch nicht so sonderlich stark aufgestellt. Also wenn ich so deren Analysemodul, da gilt immer, wenn man eine Partie verloren hat, kommt da ja so ein Gesicht und sagt, du willst du wissen, was da hättest besser machen können. Und das Tool ist noch total für den Eimer. Also das kann man total knicken. Und ich habe jetzt gerade, ich war ja gerade auf einem Seminar in Dresden, wo jemand so für, ich sage jetzt mal, Produktvermittlung, sage ich jetzt mal ganz allgemein, eine KI entwickelt hat lassen. Und das kostet viel Geld anscheinend. Also wusste ich vorher nicht, aber da muss man anscheinend, um wirklich so eine gute KI themenbezogen zu entwickeln, muss man echt Kohle auf den Tisch packen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine Art des US-amerikanischen Wirtschaftens. Dass also zu viel Geld haben, geht halt nicht. Und wir finden schon irgendwie einen Weg, wie wir damit unser horrendes Wachstum organisieren können. So entstehen ja dann im Zweifel diese Blasen. Ja, also ich glaube, die werden schon finden, Wege finden, wie sie das Geld einsetzen können. Und bisher haben sie es ja immer sehr erfolgreich eingesetzt.
Ja. So, jetzt haben wir schon eine Stunde. Ich habe aber noch ein Thema auf dem Zettel, ganz kurz, vielleicht viele Präsidentenwahlen. Anita, bist du da im Bilde? Verfolgst du es? Wir haben immerhin zwei deutsche Kandidaten, die gegen Arkadi Dvorkovic antreten. Drückst du einem die Daumen oder?
Also ich würde mich freuen, wenn er abgelöst wird. Das ist meine definitive Meinung. Und unsere beiden Vertreter kenne ich persönlich nicht so gut. Deswegen kann ich da nicht super viel zu sagen. Aber Johnny kennt die wahrscheinlich beide ganz gut, oder?
Ganz gut ist übertrieben. Mit dem einen, mit Vadim Rosenstein, habe ich früher mal gegen den Jugendmeisterschaften gespielt und habe ihn jetzt neulich kurz während des Kränke Opens bei einem Abendessen getroffen. Und den anderen, Jan-Hendrik Büttner, kennen es auch übertrieben, aber mal so geschnackt, ja. Glaube ich, beide 100 Mal besser. Ganz unterschiedliche Typen, muss man dazu sagen. Natürlich, also allein schon vom Alter und deswegen so ein bisschen vom Entspanntsein und vom so wird schon alles werden, mäßig. Aber also ich nehme beiden ab, dass sie im Interesse des Schachs handeln. Ich nehme beiden ab, dass sie sozusagen nicht korrupt sind. Und das ist schon mal besser als das, was wir im
Rein.
Moment haben.
Also beim Büttner war ich ein bisschen erstaunt. Ich meine, die Turniere, die er da organisiert, finde ich ja großartig. Ich durfte einmal zuschauen in Weißen See, Weißen Fels,
Das ist ein Haus.
Weißen Haus, richtig. Da war ich Zuschauerin, das war natürlich grandios, ne? Also toll organisiert, fantastisch. Aber trotzdem war ich erstaunt, dass er für die FIDE kandidiert, weil FIDE ist schon ein schwerer Brocken. Und zeitintensiv, schätze ich mal. Also das hat mich wirklich erstaunt und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also.
Ja, er hat
Der
ja da
dritte
mit
hier.
Malcolm,
Wie sagst du das?
er hat ja mit Malcolm Payne einen Vizepräsidentenkandidaten, der dann, ich vermute mal, so die schachliche Arbeit großteils machen wird, weil der ja international total vernetzt ist und sich in diesem Verbandswesen super auskennt. Und ich kann mir vorstellen, dass Büttner dann eher so eine ja, eher so mit dem Blick von draußen irgendwie die Rolle ausübt, ne? Und vielleicht weniger operativ. Und das Operative dann dem Malcolm Payne überlässt und Rosenstein es vielleicht anders macht. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation. Erstmal muss ja einer von den beiden gewählt werden und
Was
dann sehen wir
passiert?
weiter, was vermutlich nicht passieren wird, ne?
Aber wir drücken denen den Daumen und noch mehr vereinigt euch, macht ein Ticket, dann steigen die geringen Chancen sind dann zumindest doppelt so groß.
Ja, ich glaube, dafür ist es zu spät, aber
Ja, aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
ja. Genau, wir bleiben zuversichtlich, das sowieso. Das ist auch immer gut, ne? Wir können ja Zuversicht und Optimismus brauchen. Und ja, Anita, Johnny auch natürlich. Ich würde sagen, das war's für heute Abend. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie was auf dem Herzen. Wir haben hier typischerweise noch einen letzten Block, einen Hinweisblock. Ich habe heute vergessen, den vorzubereiten. Deswegen bin ich total blank. Johnny, magst du starten? Was haben wir noch? Was haben wir noch auf der Agenda oder was haben wir noch zu bewerben oder zu berichten?
Ja, also vielleicht ein paar Sachen, die ich sonst hier nicht bewerbe. Also das Erste, das bewerbe ich immer, nämlich die Zeitschrift. Die ist jetzt relativ frisch raus. Also stürmt zu den Zeitschriftsläden, schließt die vor allem das Digital-Abo oder die Kombi ab, Print und Digital. Macht das. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Artikel drin aus meiner Sicht. Der Gedächtnisweltmeister, über den wir sprachen, hat ein Interview drin. Also das ist wirklich wieder, glaube ich, eine echt gute Sache geworden. Meldet euch für unseren Newsletter an. Das ist etwas, was ich hier viel zu selten erwähne. Da gibt es ein Freebie, da gibt es alle Infos, da gibt es unsere Sonderaktion. Da erfährt man von allem als Erster. Und also wir haben uns für die nächsten Monate echt wieder einiges vorgenommen. Da kommen ein paar tolle Aktionen. Also da unbedingt anmelden. Und für alle, die uns zuhören, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst das ist ja eine kostenlose Anerkennung unserer Arbeit da. Das würde uns auch sehr freuen.
Ja, Anita, gibt es von dir aus noch Dinge, die du bewerben oder betonen möchtest?
Ah, das, was Johnny gesagt hat, gefällt mir auch alles. Gibt mir auch Likes, gibt mir auch Newsletter-Abonnenten für Medien-LB, aber ich glaube, Pädagogen für Lehrer, da draußen sind ja auch Lehrer, die können natürlich gerne uns folgen, das würde uns riesig freuen. Und wer Bock hat, bei Medien-LB mitzuarbeiten, kann sich auch jederzeit melden, das würde mich auch freuen. Und vielleicht schaffen wir dann auch irgendwann mal wieder eine Schachauflage.
Ja, sehr schön. Dann bleibt mir noch der Hinweis auf nächste Woche. Da haben wir Franz Pachel, also das Thema Schachkomposition, Schachstudien wird hier beleuchtet werden. Da freue ich mich drauf. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und da draußen auch. Hoffe, es hat gefallen und bis nächste Woche.
Vielen
Mach's
Dank,
gut.
Anita. War sehr, sehr
War mir
schön.
ein
Bis dann.
Vergnügen.
Hat mich auch
Tschüss.
gefreut. Mach's
Ciao,
gut.
ciao.
Ciao. So.